Wir haben in der letzten Woche angefangen, das Buch des Propheten Jona zu besprechen, haben das erste Kapitel miteinander gelesen und besprochen, und ich möchte heute im zweiten Kapitel fortfahren. Prophet Jona Kapitel 2. Wir haben gelesen, wie Jona auf der Flucht vor Gott und vor seinem Auftrag ist. Und wir haben gelesen, aber ich habe es nicht besprochen, dass diese Flucht vor Gott auch noch einen missionarischen Erfolg zeitigt. Wenn wir mal reingucken in Kapitel 1, Vers 16. Also Jona kommt auf das Schiff und auf hoher See gibt es einen Sturm. Und die Ruderer, die Heiden, sind wirklich hilflos und wissen nicht, was sie tun sollen. Jeder ruft zu seinem Gott. Am Ende kommt einer auf die Idee und sagt, wir haben doch da den blinden Passagier an Bord, den Jona, den müssen wir mal raufholen. Und dann befragen die den Jona, wo er herkomme, an wen er glaubt. Und Jona sagt, also der Sturm und die Seenot, in die ihr geraten seid, die hängt mit mir zusammen. Die hängt mit meiner Flucht vor Gott zusammen und deshalb werft mich bitte einfach ins Meer, dann könnt ihr überleben. Und sie tun das dann auch und werfen ihn ins Meer nach einigen Bedenken. Sie versuchen erst so zu rudern, dass sie auch ohne Jona ins Wasser zu werfen an Land kommen. Das klappt aber nicht. Und dann heißt es am Ende, Vers 14, Kapitel 1, da riefen sie zu den Herrn und sprachen, ach Herr, lass uns nicht verderben um des Lebens dieses Mannes willen und rechne uns nicht unschuldiges Blut zu, denn du, Herr, tust, wie dir es gefällt. Und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer, da wurde das Meer still und ließ ab von seinem Wüten, und die Leute fürchteten den Herrn sehr und brachten den Herrn Opfer dar und taten Gelübde. Da ist sogar diese Flucht vor Gott zeitig noch einen missionarischen Erfolg. Insofern nämlich als Menschen, die von dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, die von dem lebendigen Herrn überhaupt nichts wissen, auf diese Weise zum Glauben an ihn kommen. Und durch die Gelübde, die sie dem Herrn darbringen und die Opfer, zeigen sie an, dass sie von nun an bleibend ihr Leben im Gehorsam gegenüber Gott leben wollen. Gelübde tun heißt, dass ich klar Gott sage, von nun an will ich mein Leben auf dich setzen und dir gehorsam sein. Also können wir alle Flucht vor Gott aufgeben, weil Gott selbst unsere Flucht vor ihm noch gebrauchen kann, um seine Botschaft unter die Menschen zu bringen. Das habe ich letzte Woche nicht ausführen können, weil ich jetzt so vorab möchte, aber jetzt zu Kapitel 2 kommen. Jonas Gebet. Ich lese. Aber der Herr ließ einen großen Fisch kommen, Jona zu verschlingen. Und Jona war im Leibe des Fisches 3 Tage und 3 Nächte. Und Jona betete zu dem Herrn, seinem Gott, im Leibe des Fisches und sprach, ich rief zu dem Herrn in meiner Angst, und er antwortete mir. Ich schrie aus dem Rachen des Todes, und du hörtest meine Stimme. Du warfest mich in die Tiefe mitten ins Meer, dass die Fluten mich umgaben. Alle deine Wogen und Wellen gingen über mich, dass ich dachte, ich wäre von deinen Augen verstoßen. Ich würde deinen heiligen Tempel nicht mehr sehen. Wasser umgaben mich und gingen mir ans Leben. Die Tiefe umringte mich. Schilf bedeckte mein Haupt. Ich sank hinunter zu der Berge Gründen der Erde, Riegel schlossen sich hinter mir ewiglich. Aber du hast mein Leben aus dem Verderben geführt, Herr mein Gott. Als meine Seele in mir verzagte, da gedachte ich an den Herrn. Und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Die sich halten an das Nichtige, verlassen ihre Gnade. Ich aber will mit Dank dir Opfer bringen. Meine Gelübde will ich erfüllen dem Herrn, der mir geholfen hat. Und der Herr sprach zu dem Fisch, und der spie Jona aus ans Land. So also geht die Geschichte weiter. Jona kommt in große Not rein, in die allergrößte Not, in Lebensnot. So erzählt Kapitel 2, Vers 1, der Herr ließ einen großen Fisch kommen, Jona zu verschlingen. Und Jona war im Leibe des Fisches 3 Tage und 3 Nächte. Und dann geht die Geschichte weiter in Vers 11. Und der Herr sprach zu dem Fisch, und der spie Jona aus ans Land. Und mittendrin in dieser tausenden Geschichte ein Gebet, das Jona im Bauch des Fisches spricht. Ein eigenartiges Gebet, nämlich ein Dankgebet. Ein Dankgebet. Wenn wir den Text angucken, werden wir feststellen, da guckt Jona zurück auf vergangene Not. Er ist aber noch mitten im Fisch. Er ist noch mitten in Todesgefahr. Und trotzdem betet er so, als wäre die Not schon Vergangenheit. Als hätte er die große Gefahr schon längst hinter sich. Da heißt, ich rief zu dem Herrn in meiner Angst. Und er antwortete mir. Ich schrie, Vergangenheitsform, aus dem Rachen des Todes, in dem ist er aber noch drin. Denn er ist noch im Bauch des Fisches. Ich schrie aus dem Rachen des Todes, und du, Herr, hörtest meine Stimme. Und dann Vers 8, als mein Leben in meine Seele in mir verzagte, da gedachte ich an den Herrn, und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Er blickt auf die Not zurück, er schildert die Not sehr ausführlich, wenn wir gleich noch darauf eingehen, in den Versen 4 und 5, du warfst mich in die Tiefe, mitten ins Meer, dass die Fluten mich umgaben, alle deine Wogen und Wellen gingen über mich, und dann Vers 6, Wasser umgaben mich, gingen mir ans Leben, die Tiefe umringte mich, Schilf bedeckte mein Haupt. Er schildert sehr ausführlich die Not. Und er erzählt von der Hilfe, die er von Gott erfahren hat, dass Gott sein Gebet erhört hat. Und all das aber in dem Augenblick, wo er noch drin steckt, im Rachen des Todes. Wir müssen diesem Gebet einmal genauer nachgehen und dem auf die Spur kommen, was eigentlich da drin steckt. Und ich habe 2 Punkte, einen langen ersten und einen kurzen zweiten. Erstens, Not lehrt beten. Sagt man ja so. Wir sind da etwas skeptisch, ob Not wirklich beten lehrt. Denn das ist die Frage, ob wenn ich im täglichen Umgang mit Gott nicht beten gelernt habe, ob ich dann wirklich in der Notsituation mich an ihn wende, das ist noch die Frage. Und ob, wenn ich in der Notsituation einmal mit Gott gesprochen habe und ihn um Hilfe angerufen habe, ob daraus dann wirklich ein bleibendes Gespräch mit Gott wird, eine bleibende Gemeinschaft und Beziehung zu Gott entsteht, auch noch die Frage. Aber jetzt, nach diesem Text muss ich einmal sagen, Not lehrt beten. Dann müssen wir uns zunächst einmal die Notlage Jonas angucken. Das wird steigend erzählt. Das wird für Jona immer brenzliger und gefährlicher. Am Anfang ist er zunächst nur mal im Wasser. Das ist schon schlimm genug. Und er erzählt das rückblickend so, dass er war wie ein Untergehender. Das Wasser stand ihm bis zum Hals, aber bald ging es ihm auch über die Ohren. Er verfing sich in den Schlingpflanzen des Wassers, kann man nachlesen im Text, Vers 6, Wasser umgaben mich und gingen mir ans Leben, die Tiefe umringte mich, Schilf bedeckte mein Haupt. Ich sank hinunter zu der Berge Gründen. Da ertrinkt jemand. Da ertrinkt jemand. Da kämpft er ums Überleben und versucht mit dem Wasser fertig zu werden. Und dann geht's nicht mehr. Dann ist die Kraft zu Ende und dann geht ganz langsam tief nach unten. Da ertrinkt jemand. Und alle Versuche, sich zu retten, bringen ihn nur tiefer rein in die Not. Er verfängt sich in den Schlingpflanzen und die Kraft geht ihm aus. Er sinkt ab. Es geht nach unten. Die Not zieht ihn nach unten. Und das Schlimmste, die Gottesferne. In Vers 5 heißt es, alle deine Wogen und Wellen gingen über mich, dass ich dachte, ich wäre von deinen Augen verstoßen. Ich werde deinen heiligen Tempel nicht mehr sehen. Bis ihm das Wasser bis zum Hals geht, dass er unterzugehen droht, dass er keine Kraft mehr hat, dass er absinkt. Das ist das eine. Aber die viel größere Sorge, die er hat, die viel größere Gefahr, die er sieht, ist die Gottesferne. Und das weiß er ganz genau, wenn er da in die Fluten hinabgerät, wenn er da unter Wasser kommt, dann ist er in einem Bereich, wo Gott nicht mehr ist. Dann geht es weg, dann ist auch Gott nicht mehr da. Er kann nicht mehr zum Tempel gehen, da wo Gott seine Gegenwart versprochen hat. Da, wo Gott versprochen hat, Gebete zu hören. Die größte Gefahr ist die Gottesferne. Und dann wird im Text nicht nur die äußere Not berichtet, in dem Gebet wird auch die innere Verzweiflung des Beters gezeigt. Vers 8, als meine Seele in mir verzagte. Not hat ja immer zwei Seiten. Krankheit zum Beispiel hat immer zwei Seiten. Das eine kannst du feststellen mit dem Thermometer. Stellst du den Thermometer im Mund, hat er 39,5 Fieber, weißt du, geht's dem dreckig. Aber die andere Seite, die kannst du nicht mit dem Thermometer messen, das ist nämlich die Innenseite der Not, wie der Mensch sich befindet in der Not. Was seine Seele, was sein Inneres ausmacht in der Not. Das eine kann der Arzt ganz klar beschreiben, gibt lateinische Fachworte für, und kann der ganz präzise sagen, das und das ist der Tatbestand, ist die Not. Aber das andere ist die Innenseite. Ist die verzagte Seele. Die Verzweiflung. Kommt im Alten Testament in den Psalmen sehr oft vor. Meine Seele ist unruhig. Meine Seele ist erschrocken. Meine Seele ist schwach. Meine Seele ist verzagt, erschöpft, wehrlos, bekümmert, bitter, betrübt. Überall äußere Nöte, die man ganz klar feststellen kann, wie man mit Fieberthermometer eine erhöhte Temperatur feststellen kann. Überall klar feststellbare äußere Notsituationen. Und dann sagt das Alte Testament aber immer auch zugleich, Not hat eine Innenseite. Das ist die Seele, die bekümmert ist, die betrübt ist, die keine Kraft mehr hat, die unruhig ist. Und in diesen Sog ist Jona hineingezogen. In diesen Sog ist Jona hineingezogen. Die Lebensgefahr, dass er untergeht. Die Gefahr der Gottesferne, dass er genau weiß, Mensch, bin ich doch an dem Ort, wo Gott eigentlich hört und wo er da ist. Und dann die innere Not. Dass einfach die inneren, der Lebensmut geht kaputt. Er kann sich an sich selbst nicht mehr aufrichten. Darum sagt ein Übersetzer, übersetzt diesen Vers 8 so, nicht als meine Seele in mir verzagte, sondern er übersetzt, als ich selbst an mir verzweifelt war. Als ich selbst an mir verzweifelt war. Der äußere Tatbestand, was zu Jona wirklich kritisch aussieht, ist das eine. Aber das andere ist, es ist deshalb so kritisch, weil seine innere Lebenskraft betroffen ist. Seine Seele ist verzagt. Und in diesem kritischen Augenblick, wo die äußeren Kräfte ihn verlassen, wo ihn der Sog nach unten zieht, wo das Vertrauen zu Gott weg ist, Herr, ich dachte, du hättest mich von deinem Angesicht verstoßen, und wo die inneren Kräfte des Lebens zu Ende sind, dass man sagt, ich kann nicht mehr, ich bin fertig, geht nicht mehr, ich gebe auf. Wo all das zusammenkommt, in diesem kritischen Augenblick, da wendet sich Jona im Gebet an Gott. Und die erste Erfahrung, die er in dieser Not macht, die steht in Vers 4. Die erste Hilfe, die er erfährt, Vers 4. Da ist er noch gar nicht am Land. Da ist noch im Wasser. Aber die erste Hilfe, die er erfährt, ist folgende, Vers 4. Du warfest mich in die Tiefe, mitten ins Meer. Alle deine Wogen und Wellen gingen über mich. Wer hat Jona ins Wasser geworfen? Das waren die Seeleute, nicht Gott. Die Wellen und die Fluten, was haben die mit Gott zu tun? Das sind Chaosmächte, die Jona fertig machen, dass er nicht mehr Kraft zum Leben hat. Das zieht ihn nach unten. Und mitten in dem kritischen Augenblick, wo es nicht mehr weitergeht, wo der Glaube zu Ende ist, wo die Kraft der Seele zu Ende ist und wo auch die äußere Not so groß wird, dass es kein Überleben gibt, Mitten in diesem Augenblick kriegt Jonah die erste Erkenntnis. Das sind ja Gottes Wellen. Das ist ja Gottes Meer. Da haben die Seeleute geworfen. Gott, da hast du geworfen. Hinter dieser Not steckt ja Gott. Das sind ja Wellen, die auch unser Gottes Herrschaftsbereich gehören. Dieses Meer, das mich zu verschlingen droht, das steckt ja auch Gott dahinter. Er ist ja der Herr über diese Wellen und über dieses Meer. Und da ist die erste Hilfe, die Jonah im Wasser zuteil wird, dass er das kapiert. Es sind deine Wogen und es sind deine Wellen. Das ist die erste Entdeckung, die Jonah macht, als ihm die Not beten lehrt. Not lehrt beten. Ich glaube, dass das heute auch stimmt. Gott hat nicht nur sein Wort, mit dem er zu uns spricht, sondern er hat auch stumme Zeugen. Und im Jonah-Buch kommen mehrere solcher stummen Zeugen vor. Da ist im ersten Kapitel der Sturm, der auf die See kommt. Da ist im zweiten Kapitel der Fisch, zu dem Gott spricht, ausdrücklich heißt hier, Kapitel 2, Vers 11, und der Herr sprach zu dem Fisch, und der stieg Jonah ans Land. Und Kapitel 2, Vers 1 heißt es, aber der Herr ließ einen großen Fisch kommen. Und da steht im Hebräischen ein Wort, das von der Urbedeutung heißt, der Herr bestellte einen Fisch, so wie man Leute anstellt für einen bestimmten Auftrag. Weil Gott mit Jonah nicht mehr sprechen konnte, denn er war ungehorsam und hat nichts gehört, spricht Gott mit dem Fisch und bestimmt ihn zu einem stummen Zeugen. Gott hat nicht nur sein Wort, er hat auch stumme Zeugen. Und die setzt er gerade dann ein, wenn wir sein Wort nicht hören. Die setzt er gerade dann ein, wenn wir sein Wort nicht hören. Und dann gibt es auch einmal im Leben der Christen in der Nachfolge Jesu, dass Gott durch stumme Zeugen zu uns spricht. Vielleicht auch einmal eine Krankheit. Vielleicht auch einmal eine große Not im Leben. Ich will da gleich noch einiges dazu sagen, ob man das wirklich so pauschal sagen kann. Ich rede da vorsichtig, wie Sie merken. Und ich habe auch gleich noch einige Punkte dazu, warum ich da vorsichtig rede. Aber zunächst einmal ist ganz klar in dieser Jona-Geschichte, weil Jona auf das Wort Gottes nicht hört, spricht Gott hier durch stumme Zeugen. In der Jona-Weiter singen wir manchmal ein Lied. Er spricht zu uns durch kleine Fingerzeige, durch Fügungen im Alltagsalphabet, durch Botschaften von irgendwo wie Zweige im Staub der Straße hergeweht. Ich ärgere mich eigentlich über dieses Lied. Ich würde die Strophe hier auch gerne streichen, weil Gott spricht zu uns durch sein Wort. Und da haben wir alle Klarheit für das, was wir im Glauben an Jesus brauchen. Die haben wir aus seinem Wort und durch sonst nichts. Aber jetzt habe ich die Jona-Geschichte. Und in der Jona-Geschichte ist klar, dass Gott dem Jona durch den stummen Fisch eine Lektion erteilt. Kann man das sagen, dass Gott durch stumme Zeugen spricht? Ich will da mal ein paar Anmerkungen hinten dran stecken. Denn wenn wir sagen, Not lehrt beten, Gott spricht durch Not zu uns und treibt uns zum Gebet, dann meine ich, sind da einige Anmerkungen nötig dazu. Und die möchte ich mal machen. Zunächst einmal, Gott spricht durch sein Wort. Klipp und klar. Alles, was wir über ihn zu wissen nötig haben, für unser Leben, für unseren Glauben an ihn, für den Gehorsam an ihn, alles, was wir für unser Leben und für unseren Glauben nötig haben, das spricht er zu uns klar und eindeutig durch sein Wort, die Bibel. Das ist klar. Das ist mal der erste Punkt. Und das zweite, wenn ich sage, Gott spricht auch durch stumme Zeugen, dann möchte ich davor warnen, dass wir die Not nicht voreilig erklären und verklären. Da sind die Christen manchmal in Gefahr. Da ist ein anderer in Not. Und dann versuchen wir ihm irgendwie aufzuhelfen und ihn zu trösten. Und dann ist eine Antwort schnell bei der Hand, die ich auch gefährlich finde. Das ist nämlich die, du hör doch die Botschaft, die Gott dir durch diese Not sagen will. Gott will durch diese Not besonders zu dir sprechen. Da steckt eine Gefahr hinter. Da steckt die Gefahr drin, dass ich die Not, in die der andere hineinkommt, voreilig erkläre und auch verkläre, so einen frommen Goldbuch drüber gieße. Der lebendige Gott ist kein Lückenbüßer. Und er ist nicht dazu da, um von uns eingesetzt zu werden, die Rätsel des Lebens zu lösen. Und deshalb sollten wir sehr vorsichtig sein, wenn ein anderer Mensch in Not ist, dass wir da zu schnell beredt werden. Der lebendige Gott ist kein Lückenbüßer. Und er ist nicht dazu da, um die Rätsel unseres Lebens und unseres Leids zu lösen. Dass wir da sehr vorsichtig sind. Kurt Marti, der Schweizer Dichter, der hat anlässlich einer Todesanzeige, wo Leute sehr vollmundig gesagt haben, es hat Gott den Herrn gefallen, diesen bestimmten Menschen aus dem Leben zu nehmen, der war durch Unfall verstorben, hat dazu ein Gedicht geschrieben, anlässlich dieser Anzeige, die er in der Zeitung las. Dem Herrn, unserem Gott, hat es ganz und gar nicht gefallen, dass einige von euch dachten, es habe ihm solches gefallen. Dem Herrn, unserem Gott, hat es ganz und gar nicht gefallen, dass einige von euch dachten, es habe ihm solches gefallen. Deshalb auch sehr vorsichtig, dass wir nicht die Not, in die der andere hineinkommt, dass wir die vorschnell und voreilig erklären und sagen, das ist nach Gottes Gefallen so und Gott will dadurch an dir handeln. Da müssen wir vorsichtig sein, dass wir Gott nicht zum Lückenbüßer machen, der die Rätsel unseres Lebens löst. Weitere Anmerkung noch dazu. Es gibt für keinen Menschen volle Einsicht in die Führung Gottes. Es gibt für keinen Menschen volle Einsicht in die Führung Gottes. Da setzt die Bibel eine ganz scharfe Grenze. Wie unbegreiflich sind Gott deine Gerichte und wie unerforschlich deine Wege. Römerbrief Kapitel 11. Oder Jesaja-Buch Kapitel 55. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken höher als eure Gedanken. Da setzt die Bibel eine ganz scharfe Grenze, dass wir uns nicht vermessen, wir hätten für uns oder andere volle Einsicht in die Führung Gottes. Oder ich denke an Psalm 139, wo der Beter sagt, wie schwer sind für mich, Gott, deine Gedanken. Wie ist ihre Summe so groß? Wollte ich sie zählen, so wären sie mehr als der Sand. Am Ende bin ich noch immer bei dir. Da lässt sich der Beter genügen, dass Gott ihn fest in seiner Hand hält. Und er weiß genau das Rätsel, warum es in meinem Leben so ist. Und Einsicht in die Führung Gottes kriege ich nicht ganz. Wichtig ist mir, dass ich in der Gewissheit lebe, in seiner Hand geborgen zu sein. Also, auch das eine Anmerkung, es gibt keine volle Einsicht in die Führung Gottes. Und vor allem, nehmen wir noch einen nächsten Punkt, wir leben von einer ganz anderen Klarheit. Ich sehe den ersten Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 9. Ich möchte Sie bitten, das einmal aufzuschlagen. Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 9. Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 9. Aber ich sehe niemanden gehen. Geheimnisvoll. Epheserbrief Kapitel 1, Vers 9. Denn Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte, um ihn auszuführen, wenn die Zeit erfüllt wäre, dass alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist. Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss. Der Heilswille Gottes, nämlich dass er in Jesus Christus die Welt mit sich versöhnen will und uns im Glauben an ihn neues Leben anbietet, das ist klar und offenbar. Dass Gott mich liebt, mir meine Schuld vergibt, aus mir als dem Feind einen Versöhnten mit Gott machen will, der sich der Kindschaft und der Annahme bei Gott täglich freuen kann, das ist klar. Das ist gewiss. Da haben wir Einblick. Und von diesem Einblick und von dieser Klarheit kann ich leben, auch wenn mir sonst vieles in meinem Leben sehr, sehr unklar ist. Von dieser Klarheit kann ich leben, auch wenn mir sonst vieles in meinem Leben und auf meinem Lebensweg, gerade auch an Not, unklar ist. Und ich nicht durchdrehe. Wir leben von einer anderen Klarheit, nämlich von der, die der Epheserbrief Kapitel 1 beschreibt. Und noch etwas Letztes sage ich zu dem Stichwort Notlehrbeten. Geschieht nicht automatisch, dass Not beten lernt. Da möchte ich Sie bitten, nochmal in den Propheten Jona reinzugucken, in Kapitel 2. Da heißt, als meine Seele in mir verzagte, also als alles Inneren, bitte? Vers 8, was habe ich gesagt? Gar nicht, achso, bitte Entschuldigung. Also, Jona Buch Kapitel 2, Vers 8. Als meine Seele in mir verzagte, also als alle inneren Kräfte weg waren, und ich sag mal in Klammern, wie anders ist das? Wie anders ist das als die Legende, die ich gelesen habe von dem Jason und dem antiken mythologischen Helden Herakles. Die sind in den Rachen eines Ungeheuers hineingestiegen, hat einen Kommentar unten in der Anmerkung geschrieben, als, damit man sieht, wie anders das in der Bibel ist als in diesen antiken Legenden. Da ist Herakles in den Rachen eines Seeungeheuers gestiegen und hat dann, ich kenne die Geschichte nicht, das kennt ihr einer von ihnen, hat aber dann von innen das Tier getötet und ist dann wieder raus. Also hat sich als Held erwiesen. Kam in den Rachen des Ungeheuers rein, hat das Vieh von innen getötet und ist dann wieder als siegreicher Held raus hervorgegangen. Und von dem Jason wird erzählt, das fand ich ganz interessant, der hat eine Zaubersalbe gehabt. Kann ich nicht. Der war einfach mit einer schönen Keule bewaffnet. Und der glückliche Augenblick war eben, dass er in dem Augenblick verschluckt wurde von dem Vieh, als er diese chemische Keule dabei hatte. Er hat dann dem Ungeheuer den Rachen mit diesem Salbe bestrichen und die Wirkung war frappierend. Das Tier wurde übel, musste sich übergeben und Jason war frei. Ja. Nein. In den Legenden ja, die Bibel nicht. Seine Seele war in ihm verzagt, da gab es nichts mehr. Der Sog ging nach unten. Da war keine Heldenfiguren. Meine Seele in mir verzagte, da gedachte ich an den Herrn. Und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Und jetzt, die sich halten an das Nichtige, verlassen ihre Gnade. Offensichtlich gibt es im kritischen Augenblick zwei Möglichkeiten. Dass du dich nämlich flüchtest zum Nichtigen, zu denen, die nicht helfen können, oder dass du dich zum lebendigen Gott wendest und ihn anrufst, der dich herausretten kann aus der Not und dem Tod. Also automatisch lehrt die Not nicht beten, gerade in den kritischen Augenblicken des Lebens. Das ist wie eine Weichenstellung. Entweder du fliehst an das Nichtige, ich mache jetzt mal eine Aktualisierung davon, der Alkohol. Vielleicht ein bisschen plump, aber Christ. In den kritischen Augenblicken des Lebens, da findet eine Weichstellung statt. Entweder ich wende mich an den lebendigen Gott und suche von ihm die Hilfe und Rettung, oder ich komme auf eine Spur, die ganz weit wegführt. Das Mystische. Not lehrt beten. Jona hat das in seinem Leben erfahren. Er hat auf die Stimme Gottes nicht gehört. Er hat Gott einen stummen Boten geschickt, damit er am Ende neu zu ihm reden kann. Davon wird in Kapitel 3 geredet. Ich gebe das weiter, weil ich denke, dass es im Glauben an Jesus das im Leben auch geben kann, dass ich im Nachhinein von Jesus gezeigt bekomme, dass mir auch eine bestimmte Not meines Lebens zum Besten gedient hat. Und wo ich drinstecke in dem Sog der Not, wo mir der Glaube an Gott sprachlich wird, über Jona, wo mir die inneren Kräfte verloren gehen und sage, ich kann nicht mehr, da kann ich zu Gott rufen, ihn um Hilfe anschreien. Und dann wird vielleicht das Erste sein, was er mir schenkt, die Erkenntnis, du, die Wellen und das Meer sind meine Wellen und sind mein Meer. Und er wird die Erkenntnis schenken, von denen der Epheserbrief spricht, dass nämlich der Heilswille, den Gott mit meinem Leben hat, dass der in Jesus Christus klar und offenbar ist. Und das kann mich auch dann durch unklare und dunkle Situationen meines Lebens hindurchtragen. Ich habe noch einen zweiten Punkt, jetzt aber auf dem Lied 309. Die erste und zweite Strophe.
Du Geist der Wahrheit und kehre bei mir ein. Verbreite Licht und Klarheit, verwandle Tod und Schein.
Darstellung der Kunst nachgelesen, bei der Jona-Geschichte immer eine Reihe von, ein Typ von Darstellungen, den ich sehr schön finde, auch sehr anschaulich finde, der genau zeigt, worum es im zweiten Kapitel des Jona-Buches geht. Zum Beispiel in alten Bibelhandschriften, 9. und 10. Jahrhundert. Da wird erst ein Tisch gezeigt und Jona mit dem Kopf zuerst wird von dem Vieh verschluckt. Wie gesagt, dann ist genauer, was es für ein Tier war. Und dann kommt weiter unten im Text ein neues Bild. Dann sieht man wieder den Fisch mit dem weit aufgeretzten Hals. Und dann kommt Jona mit dem Kopf zuerst raus. Mit dem Kopf nach unten geht's rein und mit dem Kopf zuerst geht's raus. Vom Kopf auf die Füße kommen. Das heißt Umkehr. Vom Kopf auf die Füße kommen. Was Jona hier erlebt, ist, er erlebt eine Umkehr seines Lebens. Er erlebt eine Umkehr seines Lebens. Durch die Not hindurch dreht Gott Jona um, dass er vom Kopf auf die Füße kommt. Er, der gegen Gottes Willen widerständig ist und der vor Gott davonläuft und Gott nicht gehorsam werden will, wird von Gott umgedreht, vom Kopf auf die Füße gestellt. für einen Menschen, der, wenn auch mit zusammengebissenen Zähnen, dann aber Gott doch gehorsam ist. Und darum, das habe ich heute nachgelesen und habe ich toll gefunden, gibt es einen bestimmten Typ von Kanzeln in Schlesien. Ich weiß nicht, ob das einer von Ihnen schon einmal gehört oder gesehen hat. Es sind ein Typ von Kanzeln in Schlesien, wo die Kanzel wie der Kopf des Jonas-Schiffes geschnitzt sind. Borg, ja, wir haben ja tolle Ideen gehabt. Wo also die Kanzel aussieht wie ein offenes Maul eines Fisches. Und der Prediger, der auch das schöne Ideen auf ihn, ne? Der Prediger, der auf die Kanzel geht, der muss also erst einmal durch das ganze Innenleben des Fisches, da ist eine Treppe in dieser Kanzel, muss sie das ganze Innenleben des Fisches also erst einmal nach oben und als Brüstung für die Kanzel dient dann das Maul dieses Fisches. Man guckt also, wie aus dem Maul heraus predigt er. Da steckt aber was hinter, ne? Das ist nicht nur eine nette Idee oder ein toller Gag, sondern eben, wir müssen vom Kopf auf die Füße kommen. Zu solchen Menschen, die Gottes Willen wirklich vom Herzen gerne tun und befolgen, dann können wir seine Boten in der Welt sein. Und genau das geschieht hier im zweiten Kapitel des Jona-Buches, dass Gott Jona wieder vom Kopf auf die Füße stellt. Ihn zu einem Menschen macht, der Gottes Willen, wenn auch mit zusammengebissenen Zähnen, dann aber doch befolgt. Da machen wir in der nächsten Woche weiter.